886 Radiothek.
Ich bring gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu ein paar der Themen des Tages über die Schlagzeilen und plaudern dann eben drüber wie gewohnt um diese Uhrzeit. Gute Seiten, schlechte Seiten. Und starten da mit dem großen Thema. Wir haben ja schon ein bisschen geplaudert, ein bisschen lockerer über die Namenssuche der womöglichen nächsten Koalition in Österreich. Türkis-Rot-Pink oder Schwarz-Rot-Pink, ÖVP, SPÖ, NEOS. Und da ist aufgekommen, dass sie unzufrieden sind mit dem Namen Zuckerkoalition, den ihnen die Kronenzeitung bis jetzt verpasst hat. Da haben wir auch schon einige Vorschläge von euch gehört, aber jetzt schauen wir mal kurz inhaltlich, was da eigentlich genau ansteht. Presse zum Beispiel schreibt, der Kiesrot-Pink, wir müssen nicht, wir möchten. Oder auch der Standard schreibt, wo ÖVP, SPÖ und NEOS inhaltlich in Klammern nicht zusammenfinden. Also, dass sie jetzt wollen und dass es vor allem auch nicht weiter wie bisher sein soll, haben sie jetzt alle ausführlich erklärt gestern, alle drei. Vor allem spannend natürlich bei der ÖVP, weil das die einzigen sind, die ja bisher seit über 30 Jahren in der Regierung waren, auch aktuell. Ja. Nicht weiter wie bisher, nicht das beste eigene Zeugnis für sich, aber immerhin Einsicht, vielleicht der erste Weg zur Besserung. Und alle anderen sind sich natürlich auch einig, es kann nicht weitergehen wie bisher. Und die Frage ist eben, wo wird es jetzt wirklich hapern und schwierig? Also ja, Zuckerkoalition wollen sie nicht, da sind sie schon mal einig. Ansonsten aber die ganz großen Themen. Da sagt zum Beispiel der aktuelle Bundeskanzler Nehammer, dass die Ausgabenbremse quasi oberste Prämisse und das große Thema ist. Das ist natürlich ein bisschen schon, wie soll ich sagen, ein Reizwort, ein Stichwort, weil genau an dem Thema ist auch die Ampelkoalition in Deutschland jetzt letzten Endes gescheitert. Da wollte der Finanzminister einfach ganz klar auf keinen Fall den Kurs ausweichen der Ausgabenbremse. Und die anderen beiden haben gesagt, na, das geht so nicht und beim Sozialding können wir nicht einsparen und dort auch nicht und dort auch nicht. So haben sie sich nicht geeinigt und daran ist das einmal zerbrochen. Nur weil es einmal schiefgegangen ist, heißt das nicht gleich wieder. Aber generell, die Zugänge zu diesem Thema, zum Budget, Steuern, Finanzen, sind einfach sehr unterschiedliche Grad von SPÖ und im Gegensatz dazu ÖVP und NEOS. Also als Beispiel gerade Volkspartei und NEOS wollen auf keinen Fall neue Steuern oder Abgaben, auch nicht Vermögens- oder Erbschaftssteuern, überhaupt nicht. Die Wirtschaft soll da eher durch eine Senkung der Lohnnebenkosten und eine niedrige Körperschaftssteuer gesenkt werden. Die SPÖ hat ja eher gemeint, zur Budgetsanierung braucht es auf jeden Fall zusätzliche Steuern oder Schulden und sowas wie eine Erhöhung der Körperschaftssteuer. Also das ist genau diametral das Gegenteil voneinander. SPÖ-Chef Andreas Babler hat auch innerhalb der Partei angeblich schon einmal angedeutet, so in Gesprächen am Rande, dass das Spannendste der Koalitionsverhandlungen wird das Budget sein, weil da ist eben wirklich Feuer am Dach. Wir werden vermutlich auch in den nächsten Jahren da nicht unter 3% kommen, was die Kriterien der EU wären. Und das wird halt sehr tricky, wie man das machen will. Also sicher einer der größten Themen, worüber verhandelt werden muss. Klima- und Umweltschutz wiederum dürfte sich relativ einig sein, da schaut alles halbwegs vermittelbar aus. Also ja, mehr Klimaschutz notwendig, öffentlicher Ausbau, also Ausbau der Öffis meine ich, pardon, und eben Reduktion des klimaschädlichen Verhaltens im Großen und Ganzen. Einzige Thema vielleicht noch mit Auto, Verbrenner, was auch immer, also da, aber das ist nicht das große, tragische Thema. Auch beim Thema Sicherheit, Äußeres ist man relativ in diesen drei Parteien auf einer Meinung. Also, dass man das Bundesheer weiter aufwerten muss und die Verteidigungsfähigkeit des eigenen Landes stärken muss, auch im Sinne der Neutralität. Und dann natürlich noch spannend das Thema auch Justiz und Rechtsstaat. Da wollen alle die Justiz modernisieren, Unabhängigkeit schützen. Aber auch da sind die Zugänge ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel bei der Frage, wie weit kann man mit Überwachungsmaßnahmen gehen? Wie weit soll man da gehen? Wir erinnern uns, das war im Wahlkampf schon ein Thema, WhatsApp-Überwachung und so weiter, um vielleicht diverse Leute ausfindig zu machen. Aber die Frage natürlich, das kann ja dann jeden treffen. Da war die ÖVP dafür, alle anderen dagegen. Also das ist so ein Thema, wie weit geht man da? Dann auch noch Stärkung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Zum Beispiel SP und NEOS sind da dafür. Dass die ÖVP so genau sieht, weiß man nicht. Die haben ja nicht die besten Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren mit dieser Staatsanwaltschaft. Was die NEOS zum Beispiel da fordern, ist auch eine weisungsfreie Bundesstaatsanwaltschaft und eine Stärkung des Verfassungsschutzes. ÖVP möchte zum Beispiel kürzere Gerichtsverfahren als geeignetes Mittel. Also da ist auch vieles zu tun, viele unterschiedliche Aspekte. Aber ja, prinzipiell gibt es viele Punkte natürlich, die anzusprechen sind. Ganz großes Thema ist natürlich auch die Migration. Das ist klar, dass da viele Herausforderungen sind. Migration, Integration. Da hat der Falter das ziemlich auf den Punkt zusammengefasst, wie ich finde. Auf der einen Seite ÖVP, Sanktionen bei Nicht-Integration, auf der anderen Seite reden wir lieber über was anderes. Also das vielleicht auch noch ein großes Thema, wie das dann am Schluss so ausgeht, dass es sinnvoll und auch wirklich die großen Probleme auch angeht und nicht nur hinschaut, sondern auch was tut dann in diesen Punkten. Wir werden auf jeden Fall sehen natürlich, wie es weitergeht und immer, wenn es größere Updates und Infos gibt, plaudern wir hier an dieser Stelle drüber. Andere Geschichte, wir schauen ins Internet direkt zu unserem Browser oder einem davon, den viele benutzen.
Ja, ja. Und news.orf.at titelt da heute, Google soll Chrome verkaufen müssen. Da gibt es einen Medienbericht aus den USA, dass das Justizministerium, das US-Justizministerium dafür eintreten wird, dass Google den Internetbrowser Chrome verkaufen muss, und zwar aus kartellrechtlichen Gründen. Das hat die US-Nachrichtenagentur Bloomberg gestern berichtet. Das Ministerium wird den Richter in dem entsprechenden Gerichtsverfahren um einen solchen Schritt bitten. Ein Bezirksrichter hat Anfang August in einem Kartellprozess dafür den Weg geebnet, nämlich mit einem Urteil. Da ging es um die Marktmacht von Alphabet, dem Mutterkonzern von Google. Und das Urteil war, dass Google bei Online-Suchen und den damit verbundenen Werbungen ein illegales Monopol hat. Und dieses Monopol wird auch mit milliardenschweren Zahlungen verteidigt. Also da wird, Gericht zufolge hat der Konzern im Jahr 2021 ungefähr 26,3 Milliarden Dollar an Hersteller von Elektronikgeräten gezahlt, damit die Google-Suche standardmäßig in den Internetbrowsern von den Geräten eingestellt ist. Und wurde eben geurteilt, dass das ein illegales Monopol ist. Und mit dem Urteil hat man jetzt auch den Weg geebnet für ein Anschlussverfahren. Und dieses Anschlussverfahren wird auch in den USA als so ein bisschen Prozess des Jahrhunderts bezeichnet, weil am Ende dieses Verfahrens könnte die Zerschlagung vom Konzern Alphabet stehen. Weil das eben aus kartellrechtlichen und Marktmonopol und so weiter und diese Gründe und illegales Monopol. Google ist einfach ein Internetriese, das kann man überhaupt nicht abstreiten. Die kontrollieren anscheinend, also laut diesem Artikel, rund 90% des Markts für Internetsuchen. Und Schätzungen zufolge sichert sich eben Alphabet damit den Löwenanteil von weltweit ungefähr 200 Milliarden Dollar schweren Markt für Online-Werbung in Suchmaschinen. Also das ist ein unglaubliches Geschäft. Wird sehr, sehr spannend, wie es in diesem Prozess weitergeht. Ein kleiner Fun-Fact zum Abschluss: der Bezirksrichter, um den es da geht, der dieses Urteil gefällt hat, der heißt mit Nachnamen Meta.
Mutterkonzern von Facebook, Instagram, ja, und WhatsApp. Ich finde natürlich klar, dass die eine Marktmachtstellung haben. Das Wort ist inzwischen einfach eingegangen in die Sprache. Man googelt etwas.
Man googelt etwas.
Man sucht nicht mehr im Internet, man googelt es.
Ja, du sagst nicht, man Yahoo't etwas.
Oder man pinkt. Ja. Aber natürlich, wenn du sagst, die Zerschlagung des Konzerns, ähnlich wie bei René Benko, mach mir keine Sorgen, dass dann die alle verarmen oder irgendwas
ich
untergeht.
Ich glaube auch nicht, dass, dass da irgendwer arm sterben wird.
Die werden einen Weg finden, wie es trotzdem alles anderen gehört. Aber natürlich finde ich schon sehr spannend, dass in den USA man sich jetzt gerade darum Sorge macht, dass irgendwie ein großer Konzern vielleicht so viel Macht haben könnte, wo gleichzeitig der reichste Mann der Welt in den USA sich mit 150 Millionen Dollar Wahlkampfspende einen Posten in der kommenden Regierung von Donald Trump gekauft hat. Ja. Und zwar den Posten, in dem er Regulierungen für Unternehmen wie sein eigenes Unternehmen abschaffen kann.
Ja, ja.
Natürlich witzig, wenn man sich da Sorgen macht, Moment, aber die Google-Suche, also, finde ich gut, kann man mal bei Google anfangen und dann vielleicht weiterschauen, was man tut. Aber
das entbehrt nicht an ihrer Nicht.
Ist ein bisschen lustig, dass das gleichzeitig passiert. Aber ja, anderes Thema. Gut, und dann noch eine ganz andere Geschichte, bleiben wir aber gleich beim modernen digitalen Programmen und Anwendungen.
Ich finde es wirklich extrem spannend. Ein Artikel im Standard. Dr. ChatGPT übertrifft Ärzte bei der Diagnose im Alleingang. In den USA, in Boston, da wurde eine Studie, ein Experiment durchgeführt. Und zwar 50 Mediziner und Medizinerinnen haben da teilgenommen. Assistenzärzte, aber auch Oberärzte aus einigen großen amerikanischen Krankenhäusern. Also eine breite Vielfalt an Personen. Die Teilnehmer, denen wurden Krankengeschichten vorgelegt. Und zwar auf echten Patienten beruhende. Das sind Krankengeschichten, die werden seit den 90er Jahren für Forschungszwecke verwendet und eben nie veröffentlicht, um sie eben als Testmaterial nutzen zu können. Somit können sie auch nicht in den Daten von ChatGPT enthalten sein. Die Teilnehmer sollten dann eine Diagnose stellen und dazu drei weitere Schritte, die sie aus der Diagnose heraus unternehmen würden. Also welche Untersuchungen und so sie dann anstellen würden. Es gab dann drei Gruppen. Also eine Gruppe jetzt unter Anführungszeichen, da hat nur ChatGPT ChatGPT diese Krankenakten durchgeschaut. Eine Gruppe, da konnten die Ärzte per Zufall, also manche durften es nutzen, die KI, und eine, wo alle Ärzte die KI benutzen durften, wenn sie wollten. Müssten nicht, aber dürfen. Und dann gab es eben eine Jury, das waren medizinische Experten, die haben sich eben die Antworten angeschaut, ohne zu wissen natürlich, aus welcher Gruppe die gekommen sind. Und Dr. Rodman, Experte für innere Medizin und einer der durchführenden Ärzte der Studie, hat gesagt, ich war schockiert, Zitat, denn was ist rausgekommen? Der Chatbot von OpenAI, der hat im Durchschnitt 90% der Punkte erzielt. Ärzte, die nach dem Zufallsprinzip nutzen durften oder nicht nutzen durften, 75%. Und bei der Gruppe, wo alle hätten verwenden können, wenn sie wollten, haben 76% erreicht. Also OpenAI 90% und die Ärzte jetzt mit oder ohne 75% oder 65%. Also ist schon wesentlich mehr. Der kleine Unterschied, den es da gibt, der kleine Unterschied zwischen denen, die es benutzen durften und denen nicht, wird jetzt so analysiert, dass die Ärzte, selbst wenn sie KI benutzen durften, meistens nicht von ihrer Meinung oder von ihrer Diagnose sich abbringen haben lassen. Ich musste extrem an Dr. House oder diese ganzen Arztsendungen denken. Haben da halt relativ stur drauf beruht, auch wenn die KI eine andere oder vermeintlich bessere Idee hatte. Außerdem wussten halt einige auch gar nicht, wie sie ChatGPT dafür jetzt nutzen können. Das ist natürlich blöd, wenn es darum geht im Experiment, aber sie wussten jetzt gar nicht, wie geht das. Also nur ganz wenige Ärzte haben erkannt oder herausgefunden, dass sie die gesamte Krankengeschichte einfach reinkopieren können und ihn bitten, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie man eigentlich alles mit ChatGPT macht. Also einfach irgendwas reingeben, eine Frage stellen und dann kriegst du eine Antwort. Fazit auf jeden Fall, man ist anscheinend noch schon weit weg, KI da wirklich primär einzubinden, weil sie einfach nicht die Erfahrungen hat von Ärzten oder eben das nicht so mit einbinden kann. Aber als Arztergänzung und eine wertvolle Zweitmeinung für Diagnosen kann man sich schon vorstellen, dass das relativ bald weit verbreitet benutzt wird.
Also das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Hinweis, jetzt nur nicht, dass man das irgendwie auch falsch versteht. Nicht eine Empfehlung hier, weder von dem Artikel noch von uns zu sagen, übrigens, pfeift's auf die Ärzte, geht's zu ChatGPT, gebt eure Symptome ein und dann habt's es.
Ja, bitte.
Nein,
nicht.
Ja, das ist schon ein anderer Versuchsaufbau und wesentlich komplexer gestaltet natürlich, aber auch interessant, es kann als Werkzeug, wie immer, unterstützend arbeiten. Mhm. Die Frage ist natürlich nur, im Grunde, im Inneren, vielleicht so, dass man mal vorher schaut, was man hat, da will ich mal hoffen, dass man bei Dr. GPT bessere Überlebenschancen hat als bei Dr. Google, weil immer, wenn ich bei Dr. Google geschaut habe, was ich habe, bin ich immer gleich gestorben.
Hirntumor.
Also immer sofort tot.
Ja,
tot.
Ja. Jeder.
Wie
mich juckt es am Arm, der wird abfallen.
Ja, das ist
Klassiker.
Also vielleicht hat GPT ein bisschen genauere Trefferquote als Dr. Google.
90% ist schon ganz gut.
Ja, hoffentlich.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!